Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, in Südtirol und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern und Regionen, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem stets aufgeweckten Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025. Heute Abend um 18 Uhr, Mittwoch, geht's los. Livestream, Weltwoche Daily, ohne Netz und doppelten Boden. Sie können mit mir diskutieren, Anregungen platzieren, Mitteilungen anbringen. Ich freue mich. Tippen Sie sich ein, weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live. Oder aber bleiben Sie auf unserem YouTube-Kanal. Fragen möchten Sie bitte schicken an fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch, oder aber benutzen Sie das Formular weltwoche.ch/sprechstunde/sprechstunde/. Das ist der hürdenvolle Weg für anspruchsvolle Diskussionsteilnehmer, aber alle Mails und alle Zuschriften erreichen uns. Und Roman Zeller mit seinen Kollegen ist bereits heißhungrig, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Ausgewählte Zuschauer werden kontaktiert und sind dann hier in der Sendung. Ich freue mich, geben Sie sich einen kleinen Schubser. Wir hatten stets wachsende Einschaltquoten und natürlich ist es auch mein Ziel, heute mit Ihnen alle Rekorde zu brechen, alle Daily-Rekorde zu brechen. Dann im November geht's ja los mit unserer Deutschland-Tournee. Ich maße mir an, hier in Deutschland mitzudiskutieren. Kommt natürlich daher, dass ich als Chefredakteur der Welt von 2004 bis 2007 in Deutschland gearbeitet habe, seither natürlich intensiv mich auch mit deutschen politischen Fragen befasse. Und ich bin ja ein bekennender Deutschland-Befürworter aus familiären Gründen, zwar Schweizer, solid hier eingebettet in unserer helvetischen Kultur, auch wohnhaft in der Schweiz, aber immer wieder Zaungast und neugieriger Zugereister in der Bundesrepublik. Und im Moment gibt es ja eine Reihe von zum Teil auch verstörenden Entwicklungen. Tollhaus Deutschland, manche von Ihnen schreiben mir Irrenhaus Deutschland. Ja gut, so weit, so pathologisch will ich es hier noch nicht festschreiben. Aus der Schweiz heraus hat man ja eher den wohlwollenden Blick, die sagen wir einmal etwas wutbürgerlich aufgeladenen, niederschmetternden Chaothesen, die bekommen Sie ja auch in anderen Zusammenhängen, auf anderen Portalen, in anderen Sendungen. Ja, als Schweizer vielleicht, aber auch persönlich, mir liegt dieser Weltuntergangspessimismus nicht. Ich bin kein Katastrophenprediger. Ich glaube, ich bin überzeugt davon. Ich weiß es. Es kommt immer gut. Aber die Frage ist natürlich, wann und wie. Und ich versuche einfach etwas beizusteuern, da den Außenblick der Schweiz von einem, der sich für Deutschland wirklich anteilnehmend interessiert. Und wir Schweizer haben ja auch ein Interesse daran, dass es Deutschland gut geht. Und vielleicht wäre es ja mal gar nicht so eine dumme Idee, sich zur Abwechslung mal an der Schweiz hier etwas zu orientieren. Also am 6. November eröffnen wir unsere Deutschland-Tournee in der Stadthalle Stern in Riesa. Dort will ich mit Ihnen über die großen Fragen sprechen, die die Welt, Europa und Deutschland bewegen. Ja klar, die großen Fragen, aber es darf auch etwas unterhaltsam sein. Wir wollen nicht das ganze Weltgewicht auf meinen Schultern hier versammeln. Riesa ist ideal, um unsere Tournee zu starten, denn Riesa trägt die Auszeichnung Ort der Vielfalt der Bundesregierung. Bekanntlich ist die wichtigste Vielfalt die Meinungsvielfalt. Wir freuen uns auf Sie am 6. November in Riesa, Stadthalle Stern, Beginn 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Alle weiteren Infos und Tickets finden Sie unter www.krasser.guru/act/roger-köppel oder www.eventim.de/artist/roger-köppel. Ich kann Ihnen das hier noch zeigen, vielleicht können Sie das hier lesen, dann sind Sie noch genauer dabei, fett gedruckt die Internet- und Ticketbezugsadressen. Korrigendum bzw. Hinzufügung, kein Korrigendum. Ich habe in meiner gestrigen Sendung Rosa Luxemburg angesprochen, dass in Zürich ein Rosa Luxemburg Platz eröffnet wird. Und ich habe gesagt, das ist das Letzte, was Zürich braucht, das ohnehin schon viel zu linke Zürich. Und da habe ich ziemlich Kritik eingesteckt, zumindest einige hier formuliert. Da schreibt mir zum Beispiel ein Zuschauer, Manfred, ja, also mit dieser Bemerkung haben Sie gezeigt, dass Sie noch unterentwickelt sind und an sich arbeiten müssen. Ja, das zweifelt sowieso niemand an. Natürlich bin ich noch unterentwickelt, gemessen an den Möglichkeiten, die noch in mir schlummern, und ich muss selbstverständlich immer an mir arbeiten. Und ich habe bereits im Schweizer Programm versprochen, dass wir hier in der Weltwoche eine vertiefende Berichterstattung beisteuern werden zu Rosa Luxemburg, die ja in Zürich studiert hat, aber eben auch eine überzeugte Bolschewikin war. Nach meiner Wahrnehmung, also bleiben Sie gespannt, bleiben Sie dran. Die Doktrin des Unfriedens, das ist für mich die Chiffre unserer Zeit. Die Doktrin des Unfriedens, das ist der Begriff für die Außenpolitik der Europäischen Union und leider auch der deutschen Außenpolitik. Die Doktrin des Unfriedens, ein Denken, das aus der Tiefkühltruhe freigetaut wurde, und zwar aus den Tiefkühltruhen des Kalten Krieges. Und jetzt hat man bei uns eine Situation, in der man glaubt, mit diesen Schablonen, mit diesen Instrumenten, mit diesen Werkzeugen, mit diesen Hummerzangen könne man die heutige Wirklichkeit in den Griff bekommen. Also hier der freiheitliche Westen und dort der despotische, unterentwickelte, minderwertige Osten, der eben nicht an unsere Wertegemeinschaft herankommt. Das ist ja die Optik, die Ihnen tagtäglich entgegenknallt im Fernsehen, in den Medien, hier etwas weniger und auch in vielen, sagen wir mal, etwas konservativeren oder liberal-konservativen deutschen Portalen redet man lieber nicht über die Außenpolitik, weil eben auch da sehr viele Kreuzzügler unterwegs sind, die es eigentlich richtig finden, wenn man diesen fürchterlichen Russen einmal da die Knöpfe eintut. Ich habe da als neutraler Schweizer eine ganz andere Sicht. Ich sage, das ist das falscheste Denken, das wir heute haben können. Diese Konfrontationssicht der eigenen Überlegenheit, der eigenen Überheblichkeit, diese Kolonialherren-Allüre. Ja, so kommt es mir vor, der Westen hier als Sendbote der Zivilisation, und wir Europäer haben den Auftrag direkt vom lieben Gott bekommen, all diese minder bemittelten Völker zu erziehen und zu bevormunden. Und das ist doch ein Denken, das aus der Zeit gefallen ist. Das kalte Kriegsdenken ist nicht mehr geeignet, Ordnung herzustellen auf einer in Unordnung geratenen Welt. Und dahinter steckt natürlich die Vielfalt, die neue Vielfalt der Machtzentren. Keine Macht, auch keine Großmacht, ist mehr stark genug, um allen anderen den Tarif durchzugeben. Das haben die Amerikaner gemerkt. Trump hat es gemerkt. Er zieht sich deshalb zurück. Er sagt, wir können uns diesen Krieg, wir wollen ihn uns auch nicht mehr leisten, wir können uns nicht mehr leisten in der Ukraine. Das sollen die Europäer übernehmen, obwohl wir Amerikaner das Ganze mit der NATO-Osterweiterung mit angestachelt haben. Wir konzentrieren uns auf den fernen Osten, wir konzentrieren uns auf den Nahen Osten. Da haben wir genug zu tun, und gleichzeitig rennt der Trump bewundernswert für sein Alter, nicht nur für sein Alter, ganz generell in der Weltgeschichte herum, um überall Deals abzuschließen zum mutmaßlichen Vorteil der Vereinigten Staaten von Amerika. Man fragt sich dann, ja, was machen eigentlich unsere Leute? Die diskutieren über Stadtbild, die diskutieren über alles Mögliche, über den Klimawandel in 100 Jahren, aber vielleicht entgleitet ihnen sozusagen die Gegenwart bei aller Zukunftszugewandtheit. Das sind so Eindrücke, bei denen ich vermutlich nicht alleine stehe, wenn ich sie habe. Also dieses Denken quasi der Westen, wir müssen da die Welt nach wie vor kontrollieren, unsere Werte unilateral durchziehen, und wir können gar nicht zusammenarbeiten, wir können gar nicht verhandeln mit Staaten, die andere Werte oder andere Wertehierarchien haben, andere Regierungsformen. Das ist das Denken der Europäischen Union, das ist das Denken bis vor kurzem auch gewesen in den USA, so argumentieren die Engländer, und das ist das Falscheste vom Falschen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man machen sollte in einer multipolaren Welt. Ich plädiere übrigens auch in der neuen Weltwoche dafür, dass wir jetzt wieder auf Diplomatie setzen müssen, auf die Bereitschaft zur Verständigung. Wir müssen versuchen, Konflikte einzuhegen, nicht zu eskalieren. Ja, es gibt Rivalitäten in dieser multipolaren Welt. Das ist eine gefährliche Welt. Das ist nicht eine Welt, in der man sein Militär einfach verabschieden kann, um die Sozialausgaben nach oben zu fahren. Ich meine, diese kolossale Heuchelei in der Europäischen Union, auch in der Schweiz, in Deutschland, dass man jetzt mit dem Finger auf die Russen, auf die Chinesen zeigt, weil man die eigenen Streitkräfte hat verlottern lassen, die eigene Verteidigung. Warum? Ja, weil man einfach auf Kosten der Amerikaner, die Kavallerie, die kommt ja dann, wenn wir ein Problem haben, hat man die Sozialausgaben dermaßen nach oben gefahren. Das ist jenseits jeder Verantwortung. Und die Politiker und die Parteien, die das zu verantworten haben, die reden natürlich nicht gerne darüber. Sie zeigen lieber mit dem Finger auf ein paar Böhli-Männer, auf ein paar Schreckgespenster, auf Dämonen, die man da und Teufel an die Wand malen kann, um dadurch dann eben Zustimmung einzuheimsen für eine Politik, die zusehends in die Irre führt, eine Konfrontationspolitik. Nein, wir müssen zurück zum Realismus, zur Diplomatie, zur Gesprächsbereitschaft. Im Grunde so, wie es Donald Trump vormacht, aus einer Position der Stärke. Er ist ja kein Pulswärmer, er ist ja nicht einfach da der Frühstücksonkel und Händeschüttler, sondern er tritt ziemlich tough auf, er setzt die Macht der Vereinigten Staaten ein. Er baut die militärischen Kapazitäten durchaus auf und aus, aber er wendet eben auch die Diplomatie an, also die Peitsche der Macht und das Zuckerbrot der Diplomatie. Das ist die Klaviatur, auf der Trump spielt. Auf dieser Klaviatur spielen die Politiker in der EU viel zu wenig, auch in der Schweiz, obwohl wir die Dummheiten, die in der EU kursieren, nicht mitmachen. Und ich hatte gestern einen Vortrag in Geroldswil in der Schweiz. Ich habe mich vehement dagegen ausgesprochen, dass die Schweiz hier sich unter die Fuchtel der Europäischen Union begibt, dass wir uns hier institutionell andocken und uns dann eben einem fremden Gesetzgeber unterstellen, einem fremden Richter, fremden Sanktionen. Das wäre der Inhalt dieser neuen EU-Verträge, Kolonialverträge gegen die Schweiz, leider auch von deutschen Politikern immer wieder unterstützt und geradezu gefordert und der Schweiz dann ein schlechtes Gewissen eingeredet, wenn sie sich dagegen wehrt, so als ob wir Teil da dieser Veranstaltung wären, sozusagen ein Untertanengebiet. Das sind natürlich Abirrungen, das sind Anmaßungen, das sind Anwandlungen, die man mit aller Freundlichkeit zurückweisen muss. Die dürfen wir uns nicht zu eigen machen. Also seien Sie versichert, hier in der Weltwoche im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde lassen wir uns da nicht ins Boxhorn jagen oder eben in die Europäische Union. Deutschland. Ja, in Deutschland diskutiert man jetzt übers Stadtbild. Ja, um Himmels Willen. Was ist denn eigentlich mit dieser Bundesrepublik los? Ich meine, habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch über das Stadtbild zu verbreiten, diese Aussage von Merz? Ich habe sie auch kritisiert, ursprünglich. Natürlich ist das daneben, alles in einen Topf zu werfen und den Eindruck zu vermitteln, dass wenn man einfach ein paar Leute da aus dem Stadtbild rausnimmt, dann ist alles wieder wunderbar. Dann haben wir hier wieder eine traumschöne Landschaft von Caspar David Friedrich. Ich meine, das sind ja völlig abwegige Vorstellungen. Die lassen tief blicken, was für ein kleinkariertes, biedermeierliches Weltbild da diesem Kanzler durch den Kopf spukt. Aber das will ich ja gar nicht sagen. In der Sache trifft er ja einen Punkt und viele Deutsche fühlen sich ja fremd in diesen Städten, die eben nicht zuletzt die Merz-Partei CDU und dann die CDU, CSU noch, die haben das ja so anbrennen lassen, die sind ja verantwortlich dafür, beziehungsweise die Deutschen selber, dass sie ihr Land so haben davonschlittern lassen, dagegen muss man sich natürlich wehren, aber dass das jetzt eine dermaßen dominante Position bekommt, hier diese Diskussion über das Stadtbild, da hat man wirklich den Eindruck, die Deutschen hätten keine anderen Probleme, über die man diskutieren sollte. Vielleicht klammert man sich einfach auch an dieses Stadtbild, um eben nicht von den viel drängenderen Problemen reden zu müssen. Möglicherweise verstehe ich das als Ausländer auch einfach nicht richtig und in seiner vollumfänglichen Dimension. Auf jeden Fall ist das ein Tabubruch, so wird das jetzt gesehen, dass Merz das angesprochen hat. Viele Medien, auch die Bürgerlichen, geben ihm sogar teilweise recht. Die FAZ sagt, ja nein, er hat hier schon etwas getroffen und so geht es ja auch nicht, wie jetzt die SPD dagegen sich auflehnt. Aber das ist jetzt wieder mal eine tiefdeutsche Diskussion, die, verzeihen Sie, bei uns jetzt hier aus dem benachbarten, befreundeten Schweizerland doch ein etwas verwundertes Stirnrunzeln auslöst. Die große Stadtbilddebatte, sie will nicht mehr enden. Aber vielleicht hat hier auch Merz einen Geniestreich gelandet, dass er ein Thema zur Sprache brachte mit einem Wort, das offensichtlich ganz tief da im Zentralnervensystem der Deutschen geschlummert hat. Und er hat das jetzt gewissermaßen mit seinem Gedanken, mit seiner Wortmeldung wach geküsst. Wen meint Merz eigentlich genau? Zum Beispiel auch der Oberbürgermeister von Hamburg, der Belit Onay, der stellt diese Frage. Und wenn man in Hannover jetzt also alle abschieben würde, die da nicht ins Stadtbild passen, ja, was wäre damit verbunden, was hieße das? Der ZDF-Kollege von der Hamas, das ist auch ein Thema, das noch nicht ganz von der Bildfläche verschwunden ist, dass da das ZDF sich also tatsächlich mit terroristisch kontaminierten Mitarbeitern umgeben hat, zumindest was eine Dienstleisterfirma angeht, da in der Krisenregion. Das würde nun heruntergespielt, heißt es in den deutschen Zeitungen. Ist natürlich auch ein schwerer Dolken im Reinheft dieser Gutmenschenprogramme. Und viele werden sich da heimlich natürlich und schadenfreudig zu Recht freuen, dass jetzt dieses Gutmenschenfernsehen da, das ZDF, dass das nun so einen Schuh rausgezogen hat da im Nahen Osten. Bin gespannt, was Sie mir da auch an Rückmeldungen entgegenschicken. Die massiven Fehler des Polizeibeamten K. Urteil in Alzenau. Der Täter von Aschaffenburg soll bereits 5 Monate vor der Messerattacke eine Frau gewürgt haben. Der zuständige Polizist ermittelte nicht aus Faulheit, wie ihm der Richter vorwirft, der den Beamten nun verurteilt hat. Also jetzt haben wir einen Schuldigen für die Kriminalität, die Ausländerkriminalität in Deutschland. Es ist der Polizeibeamte K. Der wird jetzt verurteilt, weil er angeblich zu faul gewesen ist, einen ausschaffungspflichtigen Asylbewerber entsprechend polizeilich zu behelligen. Ich kann diesen Fall natürlich jetzt juristisch nicht beurteilen. Ich picke ihn heraus, um ihn sozusagen pars pro toto etwas als Mosaiksteinchen für eine bestimmte Stimmung zu interpretieren. Und wenn ich jetzt in Deutschland leben würde, käme mir das schon etwas seltsam vor, dass diese gewaltigen Missstände, die ja die Politik zu verantworten hat im Zusammenhang mit der Migration, die werden jetzt also richterlich in einem Schuldspruch gegen den Polizeibeamten K. Konzentriert und der kommt jetzt an die Kasse. Das ist jetzt der Schmerzensmann, der Sündenbock, der da den Kopf hinhalten muss für die Fehler, die er ja eigentlich auszubaden hat durch die Politik. Also hier wird ja gewissermaßen der Eindruck erweckt durch die deutsche Justiz. Also das ist jetzt hier der Verantwortliche, das ist der Schuldige. Ein Stoff, meine Damen und Herren, ein Stoff für Franz Kafka. Das SPD-Bild. Die SPD sorgt dafür, dass auch diese Regierung wieder als Stunk-Koalition dasteht, die nichts auf die Reihe bekommt. Das ist auch die Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nun gut, ich meine, der Kanzler hat sich ja entschieden, in dieser Koalition zu regieren. Also seine Verantwortung, dass da nichts auf die Reihe kommt, ist sicher grösser als die einer Partei, die, was hat sie, knapp die Hälfte der Mandate der CDU, CSU auf den Boden bringt, da im Bundesparlament. Also etwas vielleicht pro CDU, pro Merz eingefärbt hier die Berichterstattung. Auftragsliste des Kremls. Auf diese AfD-Anfragen stützt der Innenminister seinen Verdacht. Björn Höcke, also bis jetzt galt er als ganz gefährlicher rechtsnationaler Ideologe, da in Thüringen, in Erfurt. Zwar konnte man in den 10 Jahren seines parlamentarischen Wirkens nichts Verhaltensauffälliges erblicken. Und obwohl weltweit vermutlich so viele Augen auf diesen Björn Höcke konzentriert sind, wie möglicherweise sonst nur auf Donald Trump und auf Wladimir Putin, ist es noch nicht gelungen, jetzt auch im parlamentarischen Wirken dieses Politikers irgendetwas herauszufinden oder wenigstens so zu verdrehen, dass es gegen ihn verwendet werden könnte. Offensichtlich muss es sich hier um eine tadellose, um eine picobello parlamentarische Tätigkeit, ein parlamentarisches Wirken dieses Politikers handeln. Was ja auch interessant ist, das haben all diese Höcke-Kritiker ja noch nie dargelegt, verwundert mich jetzt einfach als Schweizer. Ich meine, wenn der so gefährlich ist, wenn der so rechts ist, wenn der da so staatsgefährdend ist, wie alle behaupten, wieso merkt man da nichts davon in der parlamentarischen Tätigkeit? Und da steht man ja unter Dauerbeobachtung, unter Dauerbeäugung. Das könnte ja vielleicht auch den einen oder anderen früher oder später mal etwas zum Innehalten bringen, dass möglicherweise hier die Rhetorik gegenüber Höcke sich verselbstständigt hat. So wie man ja auch den Höcke immer wieder bezichtigt, seine Rhetorik würde sich verselbstständigen. Ja, könnte es denn sein, dass am Schluss die Höcke-Kritiker mehr oder weniger im gleichen Spital krank sind, wie der Mann, den sie da dauernd kritisieren? Auf jeden Fall hat sich hier jetzt auch diese Nazi-Keule oder wie wir es immer nennen wollen, abgenutzt. Sie zieht nicht mehr. Der neueste Vorwurf, das sind, habe ich schon darüber gesprochen, das sind die Landesverräter, das sind die Söldner, das sind die heimlichen Agenten des Kreml. Das ist McCarthyismus der Etablierten. Also hier wird jetzt sozusagen das paranoide Schreckgespenst einer Unterwanderung Deutschlands durch Russland in Gestalt der AfD heraufbeschworen. Ja, Dr. Freud übernehmen Sie, Dr. Freud übernehmen Sie. Merz ist so unbeliebt wie nie. Jeder Zweite sieht wichtigere Probleme als das Stadtbild. Ich bin beruhigt, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch vielen Deutschen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen guten, unverzagten Start in diesen neuen Tag. Und wir freuen uns selbstverständlich heute 18 Uhr, nehmen wir die gute Laune mit. Die Stimmung ist ja dann sowieso bald wieder im Keller, wenn wir über Deutschland sprechen, spätestens dann. Dann reden wir etwas über die Schweiz, dann hält sich der Horizont wieder auf. Nein, ich freue mich, heute Abend 18 Uhr Livestream auf diesem Kanal. Hoffentlich auch mit Ihnen. Sagen Sie es weiter. Wir wollen alle Publikumsrekorde brechen, um hier noch mehr in den Fokus, ins Visier der Weltöffentlichkeit uns hineinzudiskutieren. Bis dann und machen Sie es gut. Ich melde mich zurück.